Okay. Guten Tag. Also Janus 15. Aber lass uns nochmal beten. Ich bitte dich, dass du, mir Ruhe gibst, dass du mir deinen Geist gibst und dass du durch dein Wort redest und dass du uns berührst, dass du Frucht bringst, ja, die ewig währt. Und dass du ja auch die Zeit jetzt benutzt, ja, wo wir rauskommen aus unserem Leben, wo wir Abstand nehmen von unseren Aufgaben, Abstand nehmen von unseren Verpflichtungen, Abstand nehmen von all dem, was uns sonst plagt und sorgt und beschäftigt. Ja. Und ich, ja, wünsche mir von ganzem Herzen, dass es eine Zeit ist, wo du uns berührst und wo wir im Himmel sind. Ja, und ich bitte dich, dass du jetzt redest. Ja, lass dein Wort reden. Amen. Also jetzt ist nur nochmal ein bisschen Background. So, Jesus ist noch nicht am Kreuz, noch nicht festgenommen. Hatte schon sein letztes Abendmahl mit seinen Freunden. Jesus hat sein öffentliches Wirken jetzt beendet. Ne? Mit dem Passamann und seinen Jüngern war das öffentliche Wirken von Jesus vorbei. Und ab dem Zeitpunkt an, so bis zur Kreuzigung, geht in Jesus sein Leben als Mensch nur noch um die Menschen, die ihn erwählt haben, die Menschen, die ihm ganz nah sein wollen, die Menschen, die es ernst meinen mit ihm, seine Kinder. So, und er widmet sich halt ihm persönlich, um sie zu erbauen und zu ermutigen, so dass sie vorbereitet sind auf die Zeit, die jetzt kommt, so, und die nicht nur für ihn sehr hart sein wird. Und jetzt sind sie gerade auf dem Weg zum Ölberg. So, und das sind die letzten Stunden von Jesus sein Leben. Ne? So, und das Passamal ist gerade in Jerusalem. Passamal ging 3 Tage lang, war eine Riesenparty, der Tempel war immer offen. So, und über 2 Millionen Juden sind von allen Dörfern, Städten ringsherum, waren alle in Jerusalem. Also das war eine Riesenstadtparty. So, und da war ziemlich was los. Und auf ihrem Weg zum Ölberg, so gibt ihnen Jesus nochmal so die letzte Lehre, und die ist ganz privat und persönlich. Ne, Judas ist schon weg, so der letzte im Bunde, so der beim Passah mit da saß, der sich nicht für Jesus entschieden hat, sondern für sich selbst. So, Judas ist schon jetzt beim Hohepriester und ja, macht ein bisschen den Deal aus, so wann und wie und wie viel und keine Ahnung. Und Jesus gibt heute seinen Freunden, seinen Jüngern ein ganz machtvolles Bild. So, jedenfalls für die Juden war es machtvoll, für uns heute nicht mehr. Und zwar vom Weinstock. Ne? So, und ich meine, wir kaufen uns Reben bei Aldi. So, und das ist halt lecker, so hat aber keine Bedeutung für uns Deutsche, so eine Weinpflanze. Bei den Juden war es ein bisschen was anderes. So, wenn es da um Weinstock ging und um Wein, um die Traube, so dann hat sie das verbunden, das sind wir. So, und im Alten Testament hat Gott Israel ganz oft als Weinstock bezeichnet. So, in Psalm 80, in Jesaja 5, Jeremia 2, Hesekiel 15, 17 und 19, Hosea 10 und. So, jedenfalls so kam das Bild immer wieder, und Gott hat immer gesagt, ihr seid mein Weingarten, meine Weinpflanze, ich bin der Weinstock. So, ne? Und für Israel war das so ein kraftvolles Bild, so, dass sie das sogar auf das Tor von Jerusalem oder vom Tempel. Ich hab mir da ein bisschen studiert, aber irgendwie habe ich es vergessen. Jedenfalls entweder auf dem Tor vom Tempel oder vom Tor von Jerusalem war halt so auch dieser Weinstock drauf, so als Symbol, das sind wir. So. Und Jesus geht da heute ein bisschen tiefer rein, aber vorher will ich mal ein Gleichnis lesen, das kennen wir alle, das steht in Matthäus 21. Ich lese es einfach vor. Wer will, kann es auch aufschlagen und mitlesen. Wen das aber behindert beim Zuhören, der sollte lieber, wenn ich heute Pari stellen sage, einfach zuhören. So, ich lese es ja eh vor. in der Urgemeinde haben sie es genauso gemacht, das war schon okay, einfach Gottes Wort zu hören. So, okay, Matthäus 21. Auf der anderen Seite nur als Nebeninfo, ist ziemlich vorteilhaft, wenn man mitblättert, so, weil man irgendwie, wenn man noch nicht so tief in der Bibel ist, so und irgendwie mitkriegt, so, oh Mann, da steht ja echt viel cooles Zeug drin, irgendwie nach einem halben Jahr hier in der Predigt, so, Epheser, Club, und da ist es, so, ne? Da wisst ihr genau, wo was steht. Also Matthäus 21, Vers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte ein Weinberg und zog einen Zaun drum, grub einen Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste aufs Land. Als nun die Zeit der Früchte nahte, da sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um ja, seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner, die ergriffen seine Knechte, schlugen den einen, den anderen töteten sie und den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, weil er zuvor mehr als zuvor und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen eigenen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinen Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, da sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und sie töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit den Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, naja, wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und dem Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Und hier spricht sie ihm, ja, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist es geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Ah ne, das ist ein Fragezeichen. Naja, ist egal. Warum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und ein Volk gegeben? Ach nee, darum sage ich euch, warum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das sind wir, einem Volk gegeben werden, das dessen Frucht bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer sein Gleichnis hörten, da erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen. Und sie fürchteten aber die Volksmengen, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Das liebe ich an Jesus. Es gibt irgendwie so, das ist halt so typisch menschliches Denken, und das ist auch unter Christen oft so, dass wir sollen jeden lieben, ne? Und gütig und barmherzig sein, so, und dann ist halt oft so, dass wir halt oft aus falscher Liebe, aus falschem Verständnis von der Liebe her so unsere Klappe halten. So, weil wir Angst haben, dann jemanden zu verletzen oder vor den Kopf zu stoßen. Oder aus mangelnder Erkenntnis, so, weil man nicht reif genug ist, dass man denkt, naja, wenn ich dem jetzt berichtige, so einen gesetzlichen oder einen religiösen Christen, wenn ich dem jetzt berichtige und die Wahrheit sage, so was Gottes Wort sagt, dann bin ich vielleicht gesetzlich oder ich richte ihn, ich kenne ja sein Herz nicht. Ne? Und dann kommen solche Gedanken, dann schweigt man. Ich liebe Jesus. Weil Jesus hat die Liebe verstanden. Jesus ist Liebe. Gott ist Liebe. Ne? 1. Johannes. Die Liebe, die hat nichts mit Gefühlen zu tun, Gottes Liebe. Und mit Emotionen und mit alles betätscheln und mit einer Blume und einem großen Lächeln durch die Welt gehen. Liebe hat nichts mit Tippi sein zu tun. Liebe liebt die Wahrheit. Liebe ist treu in der Wahrheit und ist gehorsam. Und Jesus sagt, die Frucht des Geistes ist die Liebe. Und wir sollen, das ist der Zweck, so wir sollen in der Liebe wachsen. Das wird der Heilige Geist uns lernen und nichts anderes. In der Liebe zu wachsen. Das ist alles, was der Geist uns lernen will. Und zwar um die Tiefe und die Weite und die Höhe und noch irgendwas, was ich immer wieder vergesse, zu verstehen. Also um die Liebe zu erfassen. Und das ist krass, je mehr du Gott kennst, desto mehr erkennst du Liebe. Und je mehr du mit Gott wandelst und je enger und tiefer, desto mehr verwandelst du dich als Eigenschaft und dieses Bild. So. Und du wirst merken, dass es gar nicht mehr um Blümchen geht, sondern dass die Liebe was viel Tieferes und Wichtigeres ist. Es ist eine Entscheidung und es ist das Durchsetzen davon, von der Entscheidung. Egal was es kostet, egal wie hart es ist, egal wie gemein die Menschen um dich herum sind. Es ist eine Entscheidung, den Weg zu gehen, und zwar bis zum Schluss. So, und das tut weh. Und Liebe tut weh. So, und Jesus knallhart heraus so, und sagt, oh Mann, ihr seid auf dem falschen Weg. Würde er die Pharisäer und die Hohepriester und die gesetzlichen religiösen Leute nicht lieben, dann hätte er seine Klappe gehalten und hätte nichts gesagt. Aber er liebt sie und er will sie trotzdem zu Gott bringen, auch wenn ihr Herz echt dunkel und böse und weg ist und blind. Aber er liebt sie und deswegen gibt ihnen immer wieder die Wahrheit und kommt immer wieder zu ihnen. So, und wir werden noch sehen später in der Apostelgeschichte und auch im Evangelium sehen wir, dass ein paar Pharisäer kommen zu glauben, ein paar Schriftgelehrte. So, von, so wie der Paulus zum Beispiel, ne, den Gott übelst benutzt dann. So, und seine Augen werden aufgetan, er merkt, dass er blind war die ganze Zeit. So, bleib bei der Wahrheit und bleib ernst. Aber worum es da eigentlich geht, sind zwei Themen. Und das sind Themen, die du entweder liebst oder die du verschweigst oder und dich davor versteckst und immer wieder wegrennst und wegdiskutierst oder die du als Hauptgrund nimmst und nur predigst und deine eigene Lehre wird. Also es wird halt nicht so speziell, von daher keine Ahnung, ob ihr euch angestoßen fühlt. Ich lehre Gottes Wort euch. Ich glaube nicht, dass ihr euch angestoßen fühlt, aber naja, gut. So ein dieser Weinberg ist Zion, das ist Gottes Volk. Ne? Sein Platz, wo sein Volk ist. So, die Reben, wissen wir, erfahren wir heute wieder, ist, dass die Rebe, der Weinstock, ist Jesus. Ne? Die Reben, das sind die Gläubigen, Gottes Volk, seine Kinder. So, und der Weingärtner, das waren früher, wie wir es im Gleichnis wissen, die Propheten, so die geistlichen Führer so ermordet haben, so, weil sie nicht ihr Reich bauen wollten, sondern Gottes Reich. So, und dann später haben sie Jesus zum Kreuz gebracht, so, weil Jesus ihr Reich auch abbrechen wollte, so dass, weißt du, er wollte nicht Religion weiterbauen, sondern er wollte Gottes Plan bauen, so Gottes Reich bauen. Deswegen haben sie ihn auch umgebracht. So, und Jesus ist auch gegangen. So, und wer ist jetzt der Weingärtner? So, der Weingärtner ist jetzt der Vater. Und das ist was Wunderbares. Ja, jetzt kümmert der Vater sich um uns. So, und da gehen wir heute ein bisschen tiefer rein. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Ich hasse Zettel, aber heute habe ich ein paar Bibelverse, muss ich haben. Okay. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wenn wir diese Rebe sind, so, dann ist unser einzigster Grund, warum wir da sind, Frucht zu bringen. So, nicht um schön zu sein, so, nicht um gesehen zu werden, nicht um uns selbst zu essen, sondern um Frucht zu bringen, so dass andere satt werden. So, das ist der einzige Sinn von der Rebe. So, und der Vater kommt und erläutert, ne? So wie es hier steht. So, wenn dort eine Rebe ist, die keine Frucht bringt, dann schnippelt er das ab. Und es ist ganz wichtig, dass er das tut. So, ich weiß noch, ich habe mal Tomaten angepflanzt. Ja, eigentlich ist es eine Lüge. Naja, ich habe mal was angepflanzt, früher in meinem alten Leben. So, aber es geht vielleicht auch mit Tomaten. Ich hoffe es. So, wenn nicht, dann war es halt anträglich. So, jedenfalls, bei Tomaten ist es glaube ich auch so, du hast die Pflanze und die treibt halt, ne, ganz viel Äste und so ein Kram. Und dann kommen halt Äste, wo Früchte dran sind und Äste, wo keine kommen. Ne? Also Äste, wo Blüten sind, die dann zu Früchten werden und Äste, wo es halt nicht passiert. So, und damit du schöne, fette, saftige, süße Tomaten hast, dann musst du Äste abschneiden. So, und wenn du das nicht tust, dann wachsen alle Äste kreuz und quer. So, und jeder Ast braucht halt Energie und Nährstoffe. Ne? So, und dann wird alles verteilt auf die große Pflanze. So, wenn du aber Äste abschneidest, dann bleiben nur die Äste übrig, wo die Frucht dran ist. So, und dann kommen die ganzen Nährstoffe und die Energie nur zu den Reben, wo die Früchte dran sind. So, das muss man machen, damit man gesunde Früchte hat und schöne Früchte und pralle Früchte. So, wenn du das nicht tust, dann hast du ja, so ein Mittelding. Entweder sind sie grün oder sauer oder werden gar nicht und verwesen schon, bevor sie frisch sind. Das war bei mir immer so. Irgendwie sind sie immer schwarz geworden. Naja, Tomaten pflanze ich nicht mehr an. So, aber es ist super wichtig, dass man sich die Arbeit macht, wenn man eine gute Ernte haben will. Und der Vater verdient das auch wichtig. So, und der Vater will eine gute Ernte haben. Und der Vater geht durch sein Weinberg und guckt sich seine Reben an. So, und schnippelt das Schlechte ab. Ist wichtig, weil ansonsten entzieht das Schlechte die Nährstoffe. Ne? Genauso wachsen ganz viele Dornen so, und Unkraut wächst überall. So, das Unkraut und die Dornen müssen entfernt werden. Ansonsten entzieht das Unkraut, das was du nicht haben willst, die ganzen Nährstoffe dem, was du eigentlich haben willst, nämlich der Frucht. Und das ist eine Menge Arbeit. So, und so ist es auch in unserem Leben. So, es tut weh, wenn Dinge abgeschnitten werden. Und es tut weh manchmal, wenn Dinge, die in unserem Leben drumherum sind, was da eigentlich nicht hingehört, wenn Gott das rausreißen will. So, bei uns ist es halt so, dass Gott nicht einfach kommt und uns wegnimmt und abschneidet, sondern Gott kommt zu uns und zeigt uns das. Und dann liegt es an uns, dass wir den Schritt gehen und sagen, okay, dann gehe ich den Weg und versuche es dir zu geben. Oder ob du es weiter behältst. So, und dann werden deine Früchte nicht so reich, wie sie eigentlich werden sollen. So, oder werden gar nicht. Kommt drauf an. So, von daher konzentriere dich drauf. So, das, was gerade weh tut, das dient nur dem, dass irgendwann Heilung da ist. Oder dass es gesund wird. Oder groß und kräftig und schön. So. Und er reinigt sie. Und damit bei den Juden in der Zeit, wenn da Wein angepflanzt wurde, dann war das nicht so wie heute. Heute baut man hoch. Ne? So, und da ranken die Pflanzen irgendwo an so großen Stängeln hoch. Und früher war es aber so, dass auf der Erde ist das einfach gewachsen, diese langen, ne? Wie heißt die, erste Dings da. Ne? So, und dann sind die Früchte dreckig geworden. Also sind diese Weingärtner durch den Weinberg gegangen und haben sich die Reben angeguckt und die Früchte und haben die gewaschen. So, damit die einfach noch schöner werden, noch reifer werden, gesund aufwachsen. So, es musste alles gehegt und gepflegt werden. Es war eine urigste Arbeit, Weinland zu bauen damals. So, aber es war wichtig. So, der Vater macht das in unserem Leben. So, und er reinigt uns. So, und er berührt uns. So, und er kommt und er schaut nach uns. So, und er hebt uns auf. So, achte genau darauf und genieße das. So, weil es dient einzig und allein dem Grund, dass wir mehr Frucht bringen und gute Frucht. Nicht für unsere Herrlichkeit, sondern Frucht für seine Herrlichkeit. Die Frucht gehört nicht uns, sondern die Frucht, die gehört ihm. Und er hat was Bestimmtes damit vor. Und im Psalm 119, da steht, wie hält der Jüngling seinen Weg rein, indem er in Gottes Wort ist, in Gottes Wort bleibt. Und wenn du dich reinhalten willst, wenn du willst, dass dein Weg gerade ist, wenn du erkennen willst und verstehen willst und verändert werden willst und Frucht bringen willst und Nährstoffe willst, so umzuwachsen, wie du brauchst, dann ist es ganz wichtig, dass du in Gottes Wort bleibst. Es ist wichtig, dass du die Bibel nimmst und nicht nur als Studium-Dings nimmst oder als, naja, jetzt ist Gottesdienst, muss ich es mal aufmachen. So, ne? Sondern verbring Zeit da drin. Und nicht nur, um Gott kennenzulernen, sondern einfach um Gott zu hören. Es ist ein Liebesbrief an uns Menschen. Ein Liebesbrief, den niemand und nichts, egal wie mächtig der König auch war, keiner hat es geschafft, uns den Liebesbrief wegzunehmen. Und Jesus hat uns versprochen, dass sein Liebesbrief bis zum Ende der Zeit bleibt. Und dann bis in alle Ewigkeit. Ja, ist ja klar, dann hören wir ihn. Ne? So. Aber, weißt du, wenn ich mal wieder so in die Liebesbriefe von meiner Frau reingucke, so, dann, weißt du, dann passiert wieder was in meinem Herzen. So, weil irgendwie, das ist was total Kostbares, wenn du nicht nur den Menschen hast, sondern wenn du auch mal Einblick in sein Herz haben kannst. Uns Menschen ist das versagt, wir können nicht in Herzen gucken und wissen, was da abgeht. So, aber wir Menschen haben die Möglichkeit, unser Herz zu offenbaren, sodass Menschen reingucken können. So, das ist eine Freiheit, die wir haben, weißt du? Von daher, oh, nutzt die Chance, so, guck in den Liebesbrief und lass dich erfüllen und berühren. So, lass dich weisen und lass dich reinigen im Wasserbad des Wortes. Und die andere Seite, was die Bibel sagt, die Gott uns reinigt, das ist durch Züchtigung. Das ist ein Wort, das die Christen nicht gerne nehmen. Naja, nicht alle. So, aber Züchtigung ist super wichtig. So, und Züchtigung, ich weiß nicht, ist mir noch nicht passiert, dass Gott mich mit einer Rute schlägt. Ist mir noch nicht passiert, dass er mir körperlich echt super viele Schmerzen bereitet, ne? Und mich schlägt und in eine Ecke stellt oder so. Also Züchtigung hat verschiedene Gesichter. Eine Züchtigung bedeutet eigentlich nichts anderes als jemandem zu zeigen, dass er was falsch macht, ne? Und ihm dazu zu bringen, es richtig zu machen. Jemanden zu lernen und zu unterweisen, jemanden zu ermahnen, jemanden auf den richtigen Weg bringen, um ihn zu schützen. Es soll was Positives dabei entstehen. Und Gott sagt in Hebräer 12, 13, 12, so wenn ich züchtige, den liebe ich. So würde ich euch nicht lieben, dann würde ich euch auch nicht züchtigen, dann wärt ihr mir egal. Aber die Züchtigung ist wichtig. Und die ist nicht dazu da, um uns niedrig zu halten, um uns traurig zu machen, sondern wenn Gott uns züchtigt, dann kannst du wissen, dass er was Gutes vorhat. Dann darfst du dich freuen, sagt Paulus. Also genießt die Züchtigung. Weil wenn du gezüchtigt wirst, dann kannst du wissen, oh Mann, Gott beschützt mich gerade oder will mich beschützen vor irgendwas, was auf mich kommt, wenn ich den Weg weitergehe. Keine Ahnung, wie Gott euch züchtigt. Bei mir ist er meistens ruhig dann und sagt gar nichts. Dann höre ich seine Stimme nicht mehr. Das ist für mich die schlimmste Züchtigung. So das Gefühl zu haben, ich bin ohne Gott. So wie David da zu sitzen und vom Innersten her das Gefühl zu haben, bitte nimm deinen Geist nicht von mir. Geh nicht weg von mir. Ich möchte mich in deiner Präsenz wissen. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. Ich möchte dich fühlen. Ich möchte dich spüren. Ich möchte dich hören. Allein zu sein, das ist das Schlimmste für mich. Also allein zu sein in Verbindung mit Gott. Bei Menschen bin ich gerne allein. Aber ohne Gott zu sein, ist schrecklich. Ist einsam. Und ich bin wieder da mit meinen Ängsten und meinen Sorgen und überall mich. Mit Gott habe ich Kontrolle. Mit Gott habe ich Überblick, weil er mir das verschafft. Oder andere Form von Züchtigung ist, dass er Anfechtung zulässt, Versuchung zulässt. Dass er mich da einfach reinlatschen lässt. Weißt du? Aber Paulus sagt, genießt das, wenn du in Anfechtung kommst und Versuchung, weil es wirkt aus. Du sollst dich sogar freuen da drin, weil du weißt, egal wie hart das jetzt ist hier, und auch wenn du fällst, du kannst wissen, Gott geht mit und Gott guckt mit. Du gehst da nicht allein durch. Und es dient nur dem, einfach stark zu sein und beim nächsten Mal stärker zu sein als bei dem jetzt. Es dient dazu, manchmal um uns wieder zurückzubringen. Zu ihm. Vers 3. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. ist doch total klar. Ich meine, wenn ich mir ein paar Reben bei Aldi kaufe, so legst du mir hin, da kommt nicht mehr Frucht. So, weißt du, die werden zu Rosinen irgendwann oder die verschimmeln und werden zur Erde. So, eine Rebe ohne den Weinstock ist tot, stirbt ab, so ein verwest. Und Jesus sagt jetzt zu uns auch, so ein bleibt in mir. So, weil wenn ihr euch von mir entfernt, so ein, dann wird all das, was ich in euch bewirkt habe, wird eingehen, wird weniger und weniger werden. So, und all das, was ich schon in euch gemeißelt habe und geformt habe, all diese Früchte, die in eurem Leben im neuen Sein schon da sind, so, und die werden wieder weggehen. So, die werdet ihr verlieren. Und dann müsst ihr wieder anfangen von null. So, wenn ihr aber in mir bleibt, dann wird es mehr. Und gucken uns mal die Früchte an. Ich werde es einfach mal aufzählen, weil es einfach zu viel. Die Bibel sagt echt viel über Früchte, die Gott in unserem Leben bringt. Altes Testament. In Sprüche 12, so, und der Geist bewirkt die Frucht des Mundes. So, und das bedeutet, dass deine Art zu reden, deine Art, so, was in deinem Herzen ist, so auszusprechen, was andere hören und wahrnehmen. So, oder dass du Mund hast zum Ermutigen, so dass du die richtigen Worte hast, die weisen Worte. So einen Mund hast, der Lobpreis bringt, so, der zur Ehre Gottes redet. Weißt du, der Menschen aufbauen kann. So eine andere Frucht ist die Frucht der Gedanken. Das steht in Jeremia 6. Eine Frucht der Gedanken ist, einen neuen Sinn zu haben. Gedanken zu haben, die gut sind, die heilig sind, so, die zur Ehre Gottes sind. Gedanken, die die einfach Gott sind. Jeremia 17, Frucht der Handlung. Das heißt, die Macht und die Kraft zu haben, richtig zu handeln, gut zu handeln, gottgemäß zu handeln. In Lukas 8, Vers 12, so, die Frucht mit Aussagen. So, in Hebräer 13, Frucht der Lippen. Römer 6, Frucht der Heiligung. Römer 1, Frucht der anderen Christus zu bringen. Frucht andere Christus zu bringen, genau. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes, wird erklärt am Ende, ist Liebe. So, und die Liebe ist Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Barmherzigkeit, ich hab's vergessen, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, ja, und wenn dann noch irgendwas ist. So, die Liebe ist eine Frucht, aber diese Liebe hat halt verschiedene Facetten, ne? So, und all das ist das, was Gott in unserem Leben wirkt. Und auch diese Früchte kriegen wir nur durch ihn. Und wie wir es gerade gelesen haben, absolut gar nichts. Keine geistliche Frucht können wir aus uns heraus bewirken. Selbst wenn wir noch so dolle wollen, noch so clever sind, noch so viele Gaben haben, wir schaffen es einfach nicht. Frucht kommt von Jesus. Und ich meine, wir können Früchte, also guck dir manche Gemeinden an, die können die Früchte von Gott halt nachmachen, ne? Geistliche Früchte. Aber es ist nichts anderes als Plastefrüchte, Plasteobst. So, da ist kein Leben drin. Sieht gut aus von außen, so ein, sieht echt ähnlich aus, so ein, du würdest sofort reinbeißen, vielleicht, wenn du siehst, so ein, aber nicht überall, wo Jesus drauf ist, ist Jesus drin. Weißt du, Jesus hat auch gesagt, so, und die Leute, die bei ihm stehen, so, wir haben doch Herr gesagt, so, wir haben doch dir gedient und mit dir gelebt und wir haben doch evangelisiert und getan und gemacht in deinem Namen und gebaut, so, und unser Leben lang, ganz ernst. Und Jesus sagt, ich habe euch nicht gekannt. Ich kenne euch jetzt nicht. Ihr seid nicht mein. So, ihr habt es für euch selbst getan. Weißt du, und pass auf diese Plastifrüchte auf in dein Leben. So. Weißt du, das sind die Dinge, die du dir selber baust. So, weil du überzeugt bist von dir, weil du mit deinem Charme und deinem Intellekt und deinen Gaben und Fähigkeiten, die du hast, halt so was tun kannst. du zu Hause sitzt und dir einen Plan machst, so, und was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt heilig leben. So. Und dann fängst du an zu bauen und zu tun, und ich bin jetzt Christ und werde heilig leben. Das fällst du nicht ewig durch. So, und fällst auf die Nase. Das nennt man dann Gesetzlichkeit. So, weil wenn du heilig leben willst, aus eigener Kraft, dann bedeutet das, dass du unterscheiden musst, was ist richtig und was ist falsch. So, und das fängt klein an. Ja, ich packe jetzt meine weltliche Musik weg, schmeiß die weg, und dann kommt was Größeres. Jetzt meine gebrannten Spiele, und dann kommt noch was Größeres. Jetzt gucke ich kein Fernsehen mehr, und dann geht's noch tiefer. So, und, ich darf jetzt nur noch christliche Lektüre lesen. So, und dann geht's noch einen Schritt weiter. Und am Ende bist du ein gesetzlicher Mensch, der nur noch dran ist, so, und das darf ich und das nicht. Das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. So, und am Ende bist du ein Christ, der dann da sitzt und andere Menschen richtet. So, und der dann da sitzt und sagt, guck mal, was die machen, die können gar nicht richtig Christ sein, die sind nicht errettet. So, und guck mal, wie die sich benehmen. Guck mal, die haben einen Kaffeefleck auf dem Beamer und lauern Band. So, und guck mal, so, und das geht einfach nicht so. Das ist nicht gottgemäß. So, das ist hier nicht Gott. Ich kenne Gott anders. Zu mir hat er gesagt, das ist verboten. So, also ist es für andere auch nicht erlaubt. So, und pass auf diese Früchte auf. Weil klappte Früchte, die machen nicht satt. Bei künstlichen Früchten, was, da profitiert niemand was. Niemand von. So, die sind nicht lebendig, die sind tot. So, und da entsteht keine Vermehrung. Die haben keine Samen drin. So, sind einfach nur da, um so auszusehen, als ob. Wir können, sagt Gott, keine geistlichen Früchte aus uns selbst draus machen. Also ich verstehe das, weil der Mensch, der will gern produzieren. So sind wir Menschen. Wir müssen was schaffen, wir müssen produzieren. Was sind? Und im Endeffekt hast du dann eine Gemeinde, die sagt, ja, wir werden eine dynamisch wachsende Gemeinde bauen. So, und jeder ist ein Zahnrad, so, und oh, guck mal, Lutz hat keine Kraft mehr, der ist ausgebrannt, Meier wird komm, du wirst eingesetzt. So, dann ist halt Meier das Zahnrad. So, weißt du? Wir brauchen uns nicht, so, sind genug andere da. So, weißt du, und dann hast du eine Gemeinde, die nur an sich bewegen ist und am Produzieren und sagt so, und wir müssen Gemeinde bauen, wir müssen Leute erretten, so, und dann machst du dir einen Plan, 10 Punkte, wie kann ich Christ sein, so, und dann 10 Punkte oder 7 Punkte, wie gehe ich raus und evangelisiere und erreiche Menschen, so, dann hast du 3 Punkte, wie dein Gottesdienst aussehen muss, dass die Welt sich wohlfühlt, so, und angesprochen ist. So, dann kommen soziale Werke noch rein, dann ist man nur noch damit beschäftigt, Kleider zu sortieren, Leuten Arbeit zu beschaffen oder sonst was. Das sind irgendwann, erwischte sich so, wie du ein Konzern geworden bist, der überhaupt nicht mehr im Geist ist, der überhaupt nicht mehr in Gottes Wort ist, der überhaupt nicht mehr aufruft nach Gott und sagt, ich kann es nicht, du musst es tun. So, und dann bist du nur noch damit beschäftigt, das zu erhalten, was du erschaffen hast. Dann brauchst du genug Geld, um das zu erhalten. Dann brauchst du mehr Geld, damit es wächst, weil so musst du erwachsen. So, was denn, dreht sich überhaupt nicht um das, was es eigentlich soll. Mein Pastor hatte gesagt, so in Amerika, in seiner Gemeinde da, ja, das ist jetzt auch in Deutschland schon populär, aber damals in der Gemeinde, da war ein Missionseinsatz, so, und dann hatten die halt sich ausgedacht, so, und dass man halt so einen Plan macht, so mit jedem Namen von jedem Mitglied, der da missioniert, ne, vom Missionsteam, so, und dann kommt halt jeden Abend ein Kreuz dran für die Errettung, ein Strich. So, und wer die meisten Errettungen hat, so, und der war dann wahrscheinlich, wurde nur noch Paulus genannt, ich habe keine Ahnung, so, und bekam ein Fahrrad oder eine Kaffeemaschine. Aber das ist echt Schwachsinn. So. Er hat mir dann gesagt, so, da waren Leute, die haben echt in diesem Einsatz 20 oder 30 Leute reingebracht. In dieser einen Woche. Also, und jeder hat sich bemüht. So, und das war ein Ansporn, einfach auf Leute zuzugehen und Leute zu verteilen. Ne? So ein, aus dem Mangel Zeugen Jehovas, Mormonen auch besser als die Christen. So, und die kriegen auch eine Menge Leute zu sich in die Gemeinden. Die haben super viele Angebote, wie sie Menschen reinlocken. So ein, weißt du, und wo er hat gesagt, so, und am Ende von ihm ist unser Satz, er ist zu der Gemeinde gegangen, die Leute sind wieder abgereist. Er hat nur mit einer Person gesprochen in der ganzen Woche. So, und bei, er ist schon ein geistlicher Mensch und er war da und war bei Gott und hat gesagt, Gott, ich kann das nicht, das ist irgendwie, innerlich habe ich keinen Frieden damit, so, das hört sich nicht nach dir an, so, und ich mache das jetzt so, ist ein Test, so, und dann kannst du mich belehren oder brechen oder, ne, wenn das doch von dir ist, so, und, aber ich will hier sitzen und ich möchte warten, so, und sag du mir einfach, wem und was ich was sagen soll und wenn du mir jemanden schickst, dann rede ich und wenn nicht, dann schweige ich und bete für die Leute und die Gespräche, so, und Gott hat ihm nur eine Person geschickt. So, und der ist auch zum Gottesdienst gekommen und der hat sich auch bekehrt. So, und der Missionsansatz war weg und zwei Wochen später waren alle, die über 100 Leute, sind nicht mehr gekommen. So, weil die ganzen coolen Leute weg waren. Und der Pastor da vorne hat keine Show gemacht und ist getanzt. Es ging halt nur um Jesus in den Gottesdienst. Und, weißt du, da waren dann keine zu kurz angezogenen Mädchen, die im Lobpreis getanzt haben zu Gott. So, so, all die Mädchen waren mit verschwunden. So, weißt du, und dann saßen dann nur noch normale Mädchen halt da. So, weißt du, und aber einer ist geblieben. Und das war der von meinem Pastor. Und der ist irgendwann Jugendpastor geworden. So, weißt du, das ist schon. Das beste Beispiel ist vielleicht Jesus selbst. Als Evangelist, als Massenevangelist, was Jesus ja irgendwie war, weil heutige Perspektive so ein Loser, also ein Versager, also da hat er versagt. Ich meine, überleg mal, so ein, wie viele Menschen er geredet hat, was für krasse Wunder und was für eine Show er da hingelegt hat. Natürlich hat er die Show nicht gemacht, um sich Ehre zu geben, sondern Gott hat das gemacht, damit er Ehre kriegt, ne? So ein, aber er hat zu Millionen von Menschen geredet. Sein Name war im Gespräch. So, seine Lehre ging rum. Aber im Endeffekt so hat er sich dann im Nachhinein 500 Leuten nach seiner Auferstehung 500 Leuten offenbart. Das waren die, die noch geglaubt haben. Und er hatte 14 Jünger, die ihm wirklich nachgefolgt sind. Die es wirklich richtig ernst meinten. So, was für denen es wichtig war, Frucht zu bringen. So, und die es wirklich dann ernst meinten, das waren im Endeffekt 150 Leute. Ich glaube 150. Noch 120 oder 100, was weiß ich, aber sagen wir 150, das ist Apostelgeschichte. Das sind die Leute, 120 glaube ich, die in der die dann wirklich da saßen, auf den Heiligen Geist gewartet haben. So, mehr nicht. Als der Heilige Geist dann kam, dann haben die Jünger wirklich Größeres getan als Jesus. Was er gesagt hat, ihr werdet größere Werke sehen und tun als ich, weil ihr seid länger da. Der Heilige Geist kam aus sie und was war? Petrus macht eine Predigt, 3000 Leute zum Glauben. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Weißt du? Warte auf die Früchte. So, versuch nicht Früchte zu produzieren. Und sei zufrieden mit der Geschwindigkeit, die Gott das macht. Früchte brauchen Zeit. Früchte wachsen von ganz alleine. Früchte essen sich nicht selber auf, sondern Früchte sind da, damit sie gegessen werden. Sei einfach zufrieden, weil du bist die Rebe, die an dem Weinstock kleben darf, die der Weingärtner in der Hand nimmt und streichelt und wäscht, so ein, die ihr reinigt und beschützt, so ein, weißt du, die ihr umsorgt und die ihr kennt. So der Vater selber. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Und der sagt, die Früchte, die kommen vom Vater. Die können wir nicht beeinflussen. So, also sei zufrieden. Weil du hast alles, deswegen sagt doch Paulus, bleibt nur Freude, weil ihr könnt euch freuen, ihr habt alles. Ihr seid schon fertig, ihr seid komplett, ihr müsst nichts mehr tun, um kompletter zu werden. Ihr müsst nichts mehr tun, um geliebter zu werden. Ihr müsst nichts mehr tun, um Gott zu gefallen. Ja, ihr gefällt ihm schon, ihr seid fertig. So, wenn Gott euch anguckt, oh, ihr seid die Kinder, die er im Arm nimmt. So, weißt du, die Früchte sind nicht für uns, die sind für andere. So, da kommen wir gleich noch zu, aber lesen wir mal weiter. Aber habe ich Psalm 127? Habe ich nicht. Wenn der Herr das Haus nicht baut, habe ich nicht. Psalm 127, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Erbauer vergebens. So gerne gibt er den Seinen im Schlaf. Also du kannst wuchteln und tuchteln und machen und tun, so ein, weißt du, und beschäftigt sein mit den Dingen der Welt oder mit den Dingen Gottes. Aber Gott möchte zum Schlaf gehen. Das heißt, wenn du schläfst, dann tust du nichts. Es passiert einfach. So, also der Christ muss verstehen und der Mensch muss verstehen, nichts produzieren, sondern einfach wachsen zu lassen. Wir sind ein Garten und keine Firma. So, warte und frage Gott, was willst du? Wen kann ich erbauen? Was soll ich sagen? Wann soll ich sagen? Wann soll ich schweigen? So, ich sehe viel zu viele ausgebrannte Christen heute. Und da sind nicht sie dran schuld, sondern die Gemeindeleitung und das fehlende Verständnis für Gottes Wort. So, weißt du, lass nicht zu, ausgebrannt zu sein. Lass nicht zu, dass irgendein Leiter oder irgendein anderer Christ dich abschneiden will von Weinstock. So, sei wie Maria, die sagt, ja Martha, dann mach doch und richte mich. So, putz den Tisch und Decke und mache, so, und halt mich ruhig für faul. So, aber was war? Martha und Maria war zu den Füßen von Jesus und hat einfach nur die Gemeinschaft genossen. So, und Jesus hat am Ende gesagt, oh Mensch, Martha, so, Maria hat den besseren Teil erwählt. So, ist nicht menschlicher Verstand, aber Gott ist auch nicht menschlich. Und noch ein Beispiel dazu und dann haben wir das Thema durch, aber ich will es nur mal, weil irgendwie Philippus. Philippus war ein Typ im Hintergrund, immer bei Jesus. Ne? So, Philippus war ein echt cooler Typ. Jesus war ihm wichtig, er hat alles liegen lassen, er hat Jesus nachgefolgt. So, aber Philippus wurde im Hintergrund von Jesus gelehrt. Er hat Jesus beobachtet, er hat Jesus kennengelernt, so, er hat Gottes Wort gehört, so, er hat darüber nachgedacht. Und nach und nach wurde ein echt Mann Gottes, ein geistlicher Mann, ein Mann im Heiligen Geist, wird dann in der Apostelgeschichte gesagt. Und dann irgendwann hat er die Aufgabe bekommen, weil die Apostel haben gesagt, na, wir brauchen Männer im Geist, die die Tische abräumen und die Menschen bedienen und bewirten. Das durfte nicht jeder machen, sondern die haben sich Männer im Heiligen Geist gesucht, die das tun, und Frauen im Heiligen Geist, die putzen durften. So, die haben nicht irgendwelche Leute von draußen geholt, so, und irgendwelche, na, darfst du ein Praktikum hier machen, klopft dem Gott, nee, na, nicht schlimm, so, oder hier hast du einen Eurojob, können sie bei euch und uns eine Gemeinde machen. So eine Gemeinde waren die Apostel, die haben gesagt, oh, wer ist hier im Heiligen Geist, wer brennt hier für Jesus, wer kennt hier Gottes Wort, wer hat einen Hunger nach ihm, wer fragt nach seinen Früchten, wer kann warten, wer kann ruhig sein, wer kann im Verborgenen dienen, wer liebt Gott wirklich, wer meint ernst. Bei wem dreht es sich nicht um sich selbst, sondern wer verherrlicht Gott mit seinem Leben? Du darfst die Tische bedienen, weil wenn die Menschen dich dienen sehen, dann sehen sie Gott. So, und wenn die Menschen Fragen haben, dann kommen die zu dir. So, weil du kannst die wirklich erbauen im Geist. Du redest nicht nur Stutz oder Google, sondern du redest Gott. So, wenn man dich hört, dann hört man Jesus. Wenn man dich sieht, dann sieht man Jesus. Du hast ein dienendes Herz. Dich will ich. Mach's bloß sauber. Und das hat er gemacht. Und wer im Geist ist und im Geist dienen darf, so, der brennt und freut sich. Ich habe Jesus beim Kloputzen kennengelernt. Und es war herrlich. Ich habe Jesus beim Abwaschen kennengelernt. Und es war herrlich. Ich habe Jesus kennengelernt, so, beim Bedienen und Bewirken. Und es war herrlich. So, im Geist dienen ist einfach nur herrlich. So, weil die Leute flippen deine Früchte ab und stecken sie sich im Mund und du siehst nur ihre Gesichter, wie sie dann grinsen und sich wohlfühlen und sagen, oh, jetzt bin ich satt. So, weißt du, und für dich ist einfach toll, weil jetzt wieder Platz da für Neues. So, weißt du? Und dann, als er gedient hat im Geist, dann hat Gott ihn irgendwann berufen, hat ihn rausgestellt und dann war Philippus auf einmal ein Evangelist im Geist. Ne? Gott hat sich ihm offenbart und hat gesagt, so geh mal die Straße lang, den Weg da. Ja, den Mittelmügel. Und da kommt irgendein Typ auf dem Wagen. Und dann kam da ein Mann im Wagen und hat gerade Jesaja gelesen oder Jeremia, so irgendwas mit J. So, und hat nicht verstanden, so, weil er den Heiligen Geist nicht hatte. So, ja, und Philippus steigt ein, so, hey, ich erklär's dir. Hat den Typen zum Glauben gebracht. Und auf einmal, bum, bum, war Philippus woanders. So, einfach weggebeamt von Gott. So, und hat eine ganze Stadt zu Jesus gebracht. Das sind Sachen, fangen ganz klein an und verborgen, aber die Früchte wachsen. So, und je mehr und intensiver du bei Jesus bist, so, desto mehr Leute können satt werden. Also, als Zusammenfassung für das Thema, wir sind Christen, sind keine Maschine. Wir sind im Garten. Wir sind ein lebendiger Organismus. Und Frucht bringen, das dauert immer Zeit. So, es braucht Zeit, es braucht Ausharren und es braucht Pflege und Reinigung. Jetzt mal weiter. Wo war man? Dem. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also Gottes Wort, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. So viele Gemeinden, gerade amerikanische, ich würde mir jetzt in Deutschland das Gezeichen nicht kennengelernt, aber nehmen halt diesen Bibelvers und dann sind halt die Prediger da und sagen, ja, ihr müsst für Heilung beten und seid ihr geheilt. So, ihr müsst für einen Porsche beten, dann habt ihr einen Porsche. Betet für Reichtum, dann habt ihr ein Reichtum. Und ein Haus, ein Haus. Wenn ihr eine Villa wollt, betet dafür. So, und wenn ihr es nicht bekommt und ein armes Leben habt, dann habt ihr nicht genug Glauben. So, dann betet für mehr Glauben. So, und das ist schon so ein richtiger Kult. So, weißt du, aber im Endeffekt geht es nur darum, es dreht sich immer nur um mich. So, ich kenne das in meinem Herzen. So, in meinem Herzen dreht sich oft nur um mich. So, und Gott muss mir das wieder zeigen, hey, so dreh dich mal wieder um mich. So. Aber Jesus sagt hier, ihr werdet bekommen, was ihr bittet, wenn ihr in mir bleibt und wenn ihr in meinem Wort bleibt. So, wenn ihr nicht zulässt, dass das Wort von euch genommen wird. So. Und in ihm bleiben heißt ihn suchen, Gemeinschaft haben mit ihm, Zeit verbringen, das genießen, einfach so seine Stimme zu hören und zu warten, bis man seine Stimme hört. Und dann das Wort aufzusaugen und Zeit drin zu verbringen, auch nicht nur das, sondern auch ein Leben zu führen, das nicht zulässt, dass alles, was du gerade hast, dir wieder weggenommen wird. Mir geht es oft so, ich lese irgendwas oder ich höre irgendwas, eine Predigt oder was weiß ich, und ich bin gerade voll berührt und dann mache ich einen Film an. So, danach ist das alles weg. Irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, was ich gelesen habe, wenn ich drüber nachdenke oder so, ist es noch da, aber es ist nicht mehr so. Weißt du? So, hätte ich die Stunde im Dasitzen verbracht, dann wäre ich ins Bett gegangen mit dem Lächeln im Gesicht. So. Das heißt nicht, wie sonst keine Filme gucken, okay? Ich gucke gerne Filme, mache ich auch weiter. Aber das heißt einfach so, man hat viele Sachen manchmal im Leben, wo man sich einfach was wegnehmen lässt. So. Bleib in Gottes Wort und achte darauf, dass es auch in deinem Herzen bleibt, sodass Zeit da ist, damit der Geist es benetzt mit seinem Wasser und so das Leben, das Wort lebendig wird, der Same aufsprießt, eine Frucht kommt irgendwann. So. Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Ist das nicht cool? Wenn du Gott verherrlichen willst, dann bleib in Jesus. Aber dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger seid. Und Jünger heißt Gelehrte, Gesandte, Ausgesandte. Und ich glaube, das wollen viele Christen heute halt nicht hören. So, die Welt sowieso nicht, aber auch viele Christen leider nicht mehr. So, das ist der einzige Grund, warum wir Christen auf der Welt sind, dazu da ist, Frucht zu bringen. Und zwar nicht für uns, sondern für Gott. Paulus hat gesagt, oh Mann, wie gern wäre ich jetzt bei dir, aber ich muss hier bleiben, so, um Frucht zu bringen. Ich muss hier bleiben für euch, also für uns. Ich muss Frucht bringen für Gottes Herrlichkeit, weil er noch einen Plan hat. Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Verlasst niemals Liebe. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und das ist schon schön. Das ist total entspannt eigentlich mit Gott. So ein, das, wenn man sich nur noch auf die Liebe konzentriert und auf das und auf Jesus, so dann bleibt da einfach nur Freude und Friede. So ein, weil du einfach komplett bist und in komplett allem was hast. Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Denn größere Liebe hat niemand als die, dass er das einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und wenn ihr tut, was ich euch gebiete, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht, der weiß nicht, was der Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Marius sagt hier, hey, ich nenne euch nicht mehr Knecht. So, für mich ist das Werk, das ich durch euch gerade tue, ihr seid nicht mehr meine Firma, mein Konzern, und ihr sollt euch nicht so sehen, als ob ihr einen Chef habt und ihr die Arbeitnehmer seid. So, weil die Arbeitnehmer haben keine Beziehung zum Chef. So, die Arbeitnehmer, die hören nur die Aufgaben, die der Chef gibt. Und der einzige Grund ist, das Einzige, was du als Arbeitnehmer machst auf Arbeit, ist arbeiten. So, und du erfüllst die Aufträge vom Chef. Der sagt hier, das und das muss dann und dann fertig werden. Okay, machst du, um Geld zu bekommen, um irgendwas für dich zu kriegen. So, Jesus hat gesagt, hey, so eine Beziehung will ich nicht haben. Ich nenne euch Freunde. Weil ihr wisst genau, was ich tue. Ihr wisst genau, wer ich bin. Und ihr habt einen Teil dran. Wir machen das zusammen. Und das ist schon was Besonderes. Denn, weißt du, er ist trotzdem unser Herr und wir sind die Knechte, ne? Er ist trotzdem unser Chef und wir sind die Diener. Er ist trotzdem Gott und wir sind seine Geschöpfe. Aber wir dürfen den Blick haben, den er hat. So, und wir dürfen Gemeinschaft haben mit ihm, und zwar ganz innig. Wie Freunde, wie David und Jonathan. So von Herz zu Herz in Verbindung kamen. Wir haben wie David und Jonathan einen Bund mit ihnen gemacht. Einen Bund vom Herzen her. So, wir hängen zusammen ab und wir dürfen erbauen und erbaut werden. Weißt du, wir dürfen mitarbeiten. Wir dürfen benutzt werden, wir dürfen uns freuen. So. Und jetzt kommt der zweite Teil, wo sich viele streiten. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und diese Erwählungssache, ne, war schon immer ein Streitthema. So ein, ich weiß nicht, ich will ein bisschen tief reingehen, dann sind wir fertig. Römer. Macht mal auf, Römer 8. Römer 8, Vers 29. Würde ich nicht durch die Bibel lernen, weil wir das halt hier so machen, würde ich das wahrscheinlich niemals lernen. So, einfach nur, weil es ein... So, ein Vers 29. Also Römer 8, Vers 29. Wenn es nicht stimmt, ich lese einfach vor. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nur hierzu sagen? Wollen wir Gott richten deswegen? Also, das mit den Richten kommen wir später. Epheser 1. Epheser 1, 3 bis 6. Also, ihr müsst nicht mit aufschlagen, ich kann einfach vorlesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Christus Jesus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Also Gott hat, bevor die Welt gemacht hat, schon ausgewählt, wer Gott verherrlichen soll und wer nicht. Kolosser 3, Vers 12. Wir gehen jetzt immer weiter Richtung Offenbarung. In Kolosser 3, Vers 12 steht: So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu Klage hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das habe ich verkackt. Habe ich keine Ahnung. Ist irgendwas anders. Dann zum Schluss 1. Petrus 1, 2. Ich habe jetzt nicht alle rausgeschrieben, aber ich lese es aus einem bestimmten Grund vor. 1. Petrus 1, 2. Die auserwählt sind, also Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, bla bla, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Also die Bibel lehrt ganz klar, wir sind erwählt, so, wir sind berufen. So, es ist vorherbestimmt, wer an diesem Weinstock klebt und wer nicht. Wer da hinkommt und wer nicht. Wer abgeschnitten wird und wer dran bleibt. So. Es gibt so eine Lehre nach Calvin. Calvin war da gar nicht so extrem. Wenn man mal ihn so ein bisschen studiert, so, er hat nur fünf Seiten in seinem ganzen Riesenbuch da über seine Thesen und so. So ein, hat nur fünf kleine Stellen darüber, über diese Erwählung gesagt. Aber es gibt jetzt so eine Spaltung in der Gemeinde, so einmal die Calvinisten, so die sagen, Gott hat auserwählt, so und berufen, so und somit, ja, hat der Mensch eigentlich keine Wahl. Entweder hat Gott gesagt, du bist errettet und du bist halt verloren. So, du kommst in die Hölle, du kommst in den Himmel, nach seiner Auslese, warum auch immer. So, und dann gibt es die anderen Christen, die sagen, ja, Gott liebt aber jeden. So, die streichen die Stellen einfach raus in ihren Reden und Predigten und die sagen halt, ja, Gott ist Liebe, so, und Gott würde das nicht auserwählen und so, und das ist Quatsch, das kann man so nicht sagen, das ist eine falsche Interpretation von irgendwas, so, und dann sagen sie halt, na, Gott liegt halt an jedem Menschen selbst, ich bin Schein oder nicht. So. Und dann gibt es halt die Bibel lesen und sagen, okay, alles, was hier drin steht, ist wahr. Und so nehme ich es, ob ich es verstehe oder nicht. Und die Bibel lehrt beides. So, und daran glaube ich. So, die Bibel sagt ganz klar, Gott hat, bevor die Welt gemacht hat, gesagt, du wirst mein Kind, du nicht. Du kommst in die Hölle, du in den Himmel. Du wirst so viel Frucht bringen und du so viel. So, du wirst zur Ehre leben und du zur Unehre. So, aber die Bibel lehrt auch, so, auf anderer Seite, Gott genau weiß, so um welches Herz sich wie entscheidet. Dass Gott genau den Weg kennt, so wie der Mensch sich entscheidet und wie nicht. So. Und ich glaube daran, was ihr glaubt, könnt ihr dann selber machen. Ich glaube halt dran, so dass Gott halt wusste, wie der Mensch sich entscheidet. So, dass der Mensch wusste, so welcher Mensch welchen Weg geht, so mit welchen Möglichkeiten. So, und dass Gott gesagt hat, okay, der, das sind meine Kinder, die werden sich für mich entscheiden. So, aber ich weiß auch so, dass ein Mensch, der sich für Gott entscheidet, so, dass der trotzdem abfallen würde. Ich würde abfallen von Gott, wenn Gott nicht seinen Geist in mich geben würde. So, einfach nur, weil ich bin. Ich habe mich mit vollem Herzen für ihn entschieden, aber ich hätte nicht die Kraft, bis zum Ende zu gehen. Und deswegen glaube ich, so wie es hier steht, Gott hat vorher gesehen, bevor die Welt gemacht hat, ne, wie es im Römer stand. Ja, so ein Gott hat vorher gesehen, so, welcher Mensch sich wie entscheidet. Aber Gott hat deswegen auch berufen und erwählt und bestimmt, wie viel Frucht er bringen soll. Und er sagt doch, meine Kinder lasse ich nicht gehen, meine Kinder ziehe ich zu mir. Ich lasse nicht zu, dass irgendjemand, irgendwas, irgendeine Gewalt so die von mir und von meiner Liebe unterscheidet. Und deswegen sagt Paulus das auch immer wieder in seinen Briefen so ausdrücklich, diese Erwählung und Berufung, weil es für uns eine übelste Stärke ist. Wir können sagen, ich bin erwählt, ich bin berufen von Gott. Das bedeutet, er hat schon alles festgelegt. Ich komme bis zum Ende. Er hat schon festgelegt, was ich für eine Frucht bringe, für eine Funktion. Er hat festgelegt, auf welche Art und Weise, mit welchen Mitteln ich ihm eine Ehre sein werde und ihn verherrliche. So, das gibt uns übelst Frieden und Sicherheit und Freude. So, weil das heißt, wir können beständig mit voller Freude im Himmel entgegengehen. Wir haben eine hundertprozentige Zuversicht. Und das ist auch der Grund, warum Gott als dritte Person zu uns kommt, als Heiliger Geist. Und warum er gesagt hat, ich muss in euch wohnen. Und Jesus gesagt hat, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme in euch und ich werde euch in euch wohnen, um euch zu lernen, zu trösten, zu leiten. So, er hat gesagt, das ist ein Unterpfand, den wir haben. Der ist verschlossen, den kann niemand lösen. So, dieser Pfand wird im Himmel, dann so, kommt die Bezahlung. Er wusste, dass wir von uns aus wieder abteilen würden. Deswegen hat Gott erwählt und berufen. Ey, und halte dich daran fest, weil es ist ein Segen als Christ, so, dass wir auch von Nicht-Christen, aber dass wir halt sagen können, ich bin erwählt, ich bin berufen, Gott hat mich auserwählt. Er hat mich gesehen und er hat mich bestimmt. Und er hat gesagt, du wirst mein sein auf ewig. So. Also zusammenfassend, wir sind seins und das nicht aus uns heraus. Und er hat einen bestimmten Plan mit uns. Das ist der Grund, warum wir noch nicht bei ihm sind, sondern immer noch hier rumkriechen müssen. So. Weißt du, aber aus welchem Grund wir hier sind und wie viel Frucht wir bringen, das liegt nicht an uns. Das können wir nicht beeinflussen. So wie wir es heute von Jesus gehört haben, und das ist seine Lehre. Deswegen, wir brauchen einfach nur mit Jesus gehen und zugucken, was Gott mit uns vorhat. Er wird alles zur richtigen Zeit bringen. Es wächst jetzt schon. Worauf wir uns konzentrieren sollen, ist nicht Früchte zu produzieren, sondern worauf wir uns konzentrieren sollen, ist, oh, wo bist du? Und zwar in jeder Sekunde unseres Lebens. So. Und wie bist du? So. Und ich möchte einfach nur verändert werden. Und wenn du bei Jesus bist und es genießt und in Liebe bist, dann wird die Liebe dich verändern. So. Ist doch genial, oder?